Otto Haferkorn ist Jahrgang 1916 und KPD-Mitglied. Er flüchtet im April 1934 aus Berlin, nicht zuletzt aus Furcht vor einer Denunziation durch den eigenen Bruder, einem Mitglied der SA. Geht nach Prag, erhält einen Decknamen. Dann Moskau, Ausbildung zum Linotypesetzer bei der Deutschen Zentralzeitung. Er erlernt die russische Sprache und führt ein eher bürgerliches Leben, glaubt an die Revolution, glaubt an den Genossen Stalin, aber politisch besonders aktiv ist er nicht. Er lernt die verheiratete Schriftstellerin Maria Osten kennen. Eine intellektuelle und begehrenswerte Frau. Auch sie glaubt an die Revolution. Die Verhaftung ihres Ehemanns, die Anklage, dass er ein Konterrevolutionär sein soll, das Verschwinden von Genossen, die Gerüchte über Säuberungen, all dies hält sie höchstens für Fehler, die korrigiert werden können oder einfach nur für Lügen. Aber dann wird Otto eines Tages verhaftet und mehreren Verhören unterzogen.
Schläge, Beleidigungen, Scheinhinrichtungen, Schlaf- und Essensentzug, stundenlanges Stehen ohne Kleider, dunkelhaft. Um irgendwann alle Anklagepunkte mit zitternder Hand und dem Glücksgefühl, die Quälerei abzukürzen, zu gestehen und mit ihrer Unterschrift zu bestätigen. Konterrevolutionäre Tätigkeit, Spionage, antisowjetische Propaganda, Devisenschmuggel, faschistische Wühlarbeit.
Von einer dreiköpfigen Jury folgt im Schnellverfahren das Urteil. 10 Jahre Haft ohne Schreiberlaubnis. Und hier beginnt Steffen Menschings Roman Schermanns Augen. Otto, im Roman wird er mit dem Vornamen genannt, ist jetzt Häftling im Lager Artek II. In der Nähe von Safranowka, einem Dorf im Rajon Lena, Oblast Archangelsk. Es ist Dezember 1940, Außentemperatur minus 20 Grad und er wacht auf der Krankenstation auf. Gleich zu Beginn wird der Leser durch den fast immer allwissenden Erzähler mit Ottos naiver Weltsicht konfrontiert.
Otto war bereit, nach Deutschland zurückzukehren. Wenn die führenden Genossen mit den Nazis gemeinsame Sache machten, warum nicht auch die kleinen Leute? Anfangs in den Wochen der Untersuchungshaft hatte er den Pakt für ein Märchen gehalten. Hitler der Abschaum, ein Gefährte, Mitstreiter, Vertrauter Stalins? Jetzt, nach Monaten in Eis, Schneestürmen, Schlamm, in Mückenschwärmen, Glut, Hitze bei Dauerregen im Wald, mit offenen Blasen an den Händen, Geschwüren in Kniebeugen, Achselhöhlen im Schritt, mit losen Zähnen und wachsgelber Haut, verlaust und verwanzt, mit verschissener Wäsche, war Otto Haferkorn, Jungkommunist und Sohn eines sozialdemokratischen Arbeiters aus Berlin-Lichtenberg, derart vom Elend angefressen, dass er alles tun würde, um in ein warmes deutsches Konzentrationslager ausgeliefert zu werden.
Er lernt den Neuzugang Raphael Schermann auf der Krankenstation kennen. Schermann ist säkularer Jude, stammt aus Polen, ist Jahrgang 1874. Zunächst als Versicherungsangestellter in Wien arbeitend, tingelt er jahrzehntelang durch Europa und die USA als Gedächtniskünstler, Hellseher und vor allem als Handschriftendeuter. Er erscheint dabei wie eine Mischung aus Sherlock Holmes, Erik Jan Hanussen und einem jener Profiler, die in gängigen Kriminalserien Täterprofile entwickeln. Schermann zieht das besondere Interesse des Lagerkommandanten Hauptmann Kosinzew auf sich. Schermann spricht nur Deutsch. Otto wird zu Übersetzungszwecken abgestellt. Für beide beginnt nun einerseits eine Zeit der kleinen Privilegien, andererseits müssen sie aufpassen. Denn Schermann soll einer ganz großen, naturgemäß trotzkistisch staatsgefährdenden Intrige überführt werden. Schließlich wird der Kommandant selbst Opfer einer Säuberung, weil eine Schermann-Verschwörung für den Vorgesetzten Kosinzews zu risikoreich gewesen wäre. Der neue Kommandant verbringt Schermann und Otto in den Trakt der Urki, der kriminellen Schwerverbrecher, die weitgehend unabhängig von den Befehlen der Kommandantur leben und so etwas wie der Staat im Staate sind. Von nun an müssen sich die beiden den Gesetzen der Kriminellen unterordnen. Schermann gibt mit Ottos Übersetzung nun so etwas wie Vortragsabende, erzählt von seinem Leben als Handschriftendeuter, Kriminalistenhelfer und Salonlöwe. Scheherazadehaft wird das Überleben durch das Erzählen inmitten der Mörder und Schwerverbrecher ermöglicht, denn jedes Wort ist besser als der Tod, so Schermann. Die Meldung vom deutschen Überfall auf die Sowjetunion ändert die Situation dramatisch. Otto wird von Schermann getrennt. Die Fürsorge für die beiden scheint zu Ende. Das Ende des Romans irgendwann im Herbst 1941 soll nicht verraten werden. Geschrieben hat all dies Steffen Mensching, 1958 in Ost-Berlin geboren, Kulturwissenschaftler, Kabarettist, Theaterregisseur und Schriftsteller. Man spürt in dem über 800 Seiten starken Roman die Ambition und die Lust am Erzählen. Dabei verweigert sich Schermanns Augen den gängigen Genreschubladen. Zugegeben, der bisweilen ausschweifende Erzählstrom Schermanns, einiges könnte man sich geraffter vorstellen, wie beispielsweise die ausladende Karl-Kraus-Brautwerbeszene, verlangt einiges an Geduld, zieht den Leser allerdings in eine kammerspielähnliche Atmosphäre. Dies geschieht absichtsvoll, erzählt doch Schermann von einer für immer untergegangenen Welt. Aber es gibt keinen Trost im Rückblick. Und es gibt für die Insassen des Lagers auch keinen Trost in der Zukunft. Selbst die Aussicht auf Entlassung birgt keine Hoffnung. Aus der Masse der Häftlinge sticht Schermann heraus. Er versucht, seine Würde zu behalten. Immer wieder pocht er auf seine Unschuld, fordert seine Freilassung und gleich noch für seine Schwester, die in einem Nachbarlager eingesperrt ist, mit. Schermann wird, das ist früh klar, nie ein Geständnis abliefern. Er laviert, erzählt mit ausladender Opulenz und kecker Arroganz von seinen Erlebnissen, die weder für die Kommandanten noch für die Mithäftlinge nachvollziehbar sind. Und sein Name-Dropping ist selbst für den heutigen Leser sehr anspruchsvoll und mehr als einmal muss man lexikalische Hilfe in Anspruch nehmen. Schermanns Augen ist eine Art Doku-Fiktion. Es wird ein realistischer Illusionismus gepflegt. Man ist erstaunt, wie viel Dokumentarisches im Text steckt. Schermanns und Fischers Bücher sind heute noch lieferbar. Otto Haferkorn hingegen scheint eine fiktive Figur zu sein. Ob sich Dialoge so zugetragen haben, ist ungewiss. Wichtig ist nur, dass sie möglich gewesen wären. Im Epilog am Ende des Buches erfährt man, soweit es möglich ist, in groben Strichen das weitere Schicksal der historischen Figuren. Sieht man einmal von der drastischen Erzählung der Totenbaracke ab, verzichtet Steffen Mensching auf Schocks, Belehrungen und Moralisierungen. Er erzählt. Zuweilen stellt man eine sublime Thomas-Mannhafte Ironie fest, die zu scharfsinnigen Sentenzen führt, die lange nachhallen. Reflexion und Interpretation des Geschehens obliegen dem Leser, der Leserin. Dieses Vorgehen ist überraschend und ungewöhnlich, wenn man die Dimension dieses Romanthemas vergegenwärtigt, aber erfrischend und eine lohnende Herausforderung. Man wird dieses beeindruckende Werk so schnell nicht vergessen können.